Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrrad-Community auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartig Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcast-Hörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot-Offline-Karten gratis zu testen. Unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode ROADBIKEMAG21. ROADBIKEMAG21. Alles zusammen. Den Link findest du auch in den Shownotes.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer und ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und heute sind mit mir am Mikrofon...
Bing! Der Christian, auch Roadbike-Redakteur und...
Und der Erik, auch Roadbike-Redakteur und ich sage Ciao Ragazzi.
Denn heute ist... Genau, heute ist unsere Italien-Podcast. Faszination Italien könnte der Podcast heißen, denn der Giro d'Italia steht vor der Tür.
Und zufälligerweise haben wir im Magazin auch, wir benutzen es, glaube ich, mal für schamlose Werbung, oder Jungs?
Ja unbedingt, unbedingt.
Kostet ja nichts.
Zufälligerweise, genau, haben wir nämlich ein Italien-Special in der aktuellen Ausgabe Roadbike 0621, die ab dem 12. Mai am Kiosk und im Internet als E-Paper käuflich erwerbbar sind. Und wir laden euch natürlich alle ein, herzlich da zuzugreifen und zu lesen, was wir uns über Italien aus den Fingern gesogen haben. Natürlich nicht, sondern knallhart recherchiert, investigativer Journalismus getestet. Wir haben Räder getestet, wir haben schicke italienische Klamotten. Wir haben in den Geschichtsbüchern gewühlt und eine Geschichte zur Historie des Giro d'Italia rausgesucht. Und wie gesagt, ab 12. Mai am Kiosk. Und heute geht es eben auch um Italien. Ja, Jungs, warum gehören Italien und der Radsport eigentlich so zusammen? Warum ist Radsport immer auch irgendwie Italien?
Ich habe es, glaube ich, in meinem ich habe ja einen kleinen Radtest gemacht im italienischen Räder, habe ich es, glaube ich, mal so formuliert. Irgendwie die Franzosen mögen mit der Tour irgendwie das größte Rennen haben. Aber in puncto Leidenschaft habe ich Gefühl, haben die Italiener, was das Radsport angeht, einfach noch ein bisschen die Nase vorn irgendwie. Also da finde ich, die sind nochmal von früher, von den ersten Rennen des Jahres, Strade Bianche bis hinten Lombardei-Rundfahrt, so das ganze Jahr über der Radsport als das Ding irgendwie. Die sind auch ein bisschen bekloppt als die Franzosen, glaube ich.
Ja, also ich glaube auch, dass Radsport ist ja generell so ein Sport des Erlebens und der Emotionen. Also wenn du im Sattel sitzt, es kann dir super gehen, es kann dir irgendwie, du kannst einen ganz schlechten Moment erwischen. So eine lange Radfahrt, da durchlebst du ja manchmal auch alle Gefühle, die es so gibt. Und Italien so als Land der Emotionen und Radsport, das gehört dann einfach irgendwie doch zusammen. Und dazu kommt, dass Italien natürlich landschaftlich extrem schön ist, auch zum Rennradfahren viel bietet.
Würdet ihr denn sagen, wenn wir die drei großen Rundfahrten jetzt mal nehmen, Giro, Tour, Vuelta, dass der Giro auch die Nummer eins ist für euch persönlich, jetzt nicht vom sportlichen Ansehen, da ist, glaube ich, die Tour de France schon noch unangefochten oder vom allgemeinen öffentlichen Interesse, aber jetzt mal so aus der Radsport-Community heraus gesehen, ist der Giro die Nummer eins?
Es ist das geilere Rennen, kann ich einfach nur so sagen.
Eine ganz klare Meinung bei Erik.
Ja, ich finde irgendwie die Tour, da hat man das Gefühl, das ist alles so im Detail durchgeplant, durchgetaktet und da fehlt so ein bisschen dieses Anarcho-Element, was ja auch irgendwie den Radsport manchmal ausmacht. Mhm. Ich meine, das ist natürlich jetzt mit der Sky Ineos-Dominanz in den früheren Jahren extrem gewesen, wo du genau gesehen hast, die haben sich die Etappen quasi metergenau zurechtgelegt, wussten, wer wann, wo, mit welcher Wattzahl fahren soll und das war alles mehr so durchgetaktet, durchgeplant. Und ich glaube, irgendwie in Italien ist es halt so ein bisschen wilder, ein bisschen freier noch. Da passieren irgendwie gefühlt mehr so absurde Geschichten von Gesamtführern, die in Schneewände krachen und auf einmal das Führungstrikot los sind, wie Kreuzberg war es, gell?
Ja.
Und lauter solche Sachen. Und das ist halt irgendwie noch so ein Ticken überraschender einfach in Summe. Von daher würde ich sagen, lohnt der Giro schon zum Zuschauen irgendwie einen Ticken mehr manchmal.
Da finde ich es ja auch echt interessant, weil du das gerade so beschreibst mit diesem wissenschaftlichen Ansatz, dass das Team Sky ja ganz, ganz lange immer wieder am Giro d'Italia gescheitert ist, bis dann irgendwann Chris Froome mal gesagt hat, so, ich versuch's jetzt mal. Und ihn dann ja auch gewonnen hat, aber mit einer Fahrweise, die ja so typisch Giro war, nämlich mit einer völlig verrückten Aktion auf dieser Etappe und nicht mit dem, mit dem Rechenschieber und dem Auge auf dem Powermeter.
Der hat ihn ja eigentlich schon verloren gehabt, genau. Dass er dann gesagt hat, okay, jetzt ist alles scheißegal, jetzt entweder gewinnen oder mit wehenden Fahnen untergehen.
Ja.
Der Giro war ja auch die erste Rundfahrt, die so ein bisschen weg ist von diesen... Von dieser Choreografie, wie die Tour de France das ja auch sehr lange hatte. Wir starten mit erstmal einem Zeitfahren und dann sind erstmal 10 Flachetappen und dann geht's in die Berge. Und das ist bei der Tour de France ja mittlerweile auch nicht so, aber Vorreiter quasi dieser neuen Entwicklung war ja der Giro d'Italia, der gesagt hat, ah komm, gehen wir doch mal am zweiten Tag oder dritten Tag irgendwo in die Berge, machen wir mal kurze Etappen dafür, aber wirklich schon richtig hügelig. Bieten wir mal Angreifern schon wirklich früh die Gelegenheit, das Rennen spannend zu machen und zwingen wir die Teams und gerade die großen Teams wie halt auch Sky oder so, die halt diese Rennen dann auch mit einer sehr dominanten Fahrweise prägen wollen, zwingen wir die einfach schon mal ganz früh die Karten auf den Tisch zu legen. Mittlerweile ist das ja der Standard, aber der Giro hat da ja quasi die Blaupause für geliefert und ja, hat dem Radsport meiner Meinung nach auch nicht geschadet.
Was beim Giro ja echt immer faszinierend ist, du guckst dir so ein Etappenprofil von einer vermeintlichen Flachetappe an, aber dann kommt so 10 Kilometer vor dem Ziel nochmal so eine 10%-Rampe, die ist dann nicht lang, aber wo du dann echt so überlegst, oh, gibt das heute einen Sprint oder machen das dann doch irgendwie die Ausreißer? Also ganz oft so, bei der Tour hast du ja wirklich diese 200 Kilometer und alles ist Flach-Etappen, das hast du beim Giro ja eigentlich nie. Also irgendeinen Berg finden die da immer, der da noch im Weg steht.
Habt ihr eine persönliche Giro d'Italia-Geschichte, wo ihr sagt, boah, das war einfach das Rennen oder die Etappe oder das Jahr, in dem dieses und jenes passiert ist, was mich total geprägt oder begeistert hat?
Also geprägt?
Also ich habe...
Brunki?
Ich meine, bevor du jetzt als Lexikon aufputzt, mache ich hier meine... Du kannst wahrscheinlich sagen, wann genau, wo das war. Also ich meine, mein Moment ist halt, glaube ich, echt dieser Contador Mortirolo... War doch bei dem
2015, 16. Ja. Etappe.
Genau, wo er dann quasi schon abgehängt worden ist von Aru. Und dann, weil er einen Defekt hatte und dann so, jetzt könnt ihr mich alle mal, jetzt hole ich euch nicht nur ein, sondern fahre ich auch noch im selben Berg in Grund und Boden. Das war schon so ein Moment, wo du denkst, schon extrem, extrem krass, einfach das dann zu beobachten. Das sind ja auch so Sachen, die kann man sich ja dann später mal noch auf YouTube mal angucken. Und wenn man dann so weiß, wie es ausgeht, und kann sich das dann... Sieht das nochmal, das ist schon extrem beeindruckend.
Ja, ja. Tatsächlich muss ich so beim Giro als erstes irgendwie immer an diesen Dümula-Stopp kurz vorm Umbreitpass denken. hat aber noch eine kleine lustige Nebengeschichte. Es war ja so kurz, bevor es in diesen letzten Anstieg ging und ich dachte selber auch so vorm Fernseher, ist ja perfekt, dass ich nochmal kurz auf Toilette gehen kann. Und kam wieder und auf einmal hatte Dümula irgendwie 1:30 Rückstand und ich wusste gar nicht, was los war. Bis sich das dann irgendwie so zusammengereimt hat, der musste anscheinend mal... was loswerden.
Ja, bei mir ist es tatsächlich schon ein bisschen länger her, und zwar die Tour de France, der Giro d'Italia 1998, muss ich sagen, weil ich habe 1997 über die Tour de France mit dem Sieg von Jan Ullrich den Weg zum Radsport gefunden und dann habe ich auch die Vuelta geguckt, aber 1998 war dann eben mein erster bewusst erlebter Giro d'Italia und den habe ich auch sehr intensiv verfolgt. Und da war lange Zeit Alex Zülle vom später völlig zu Unrecht beleumundeten Team Festina lange Zeit im rosa Trikot. Und den fand ich total klasse, weil der ja sehr kurzsichtig ist, Brillenträger, und das bin ich halt auch. Und das fand ich total sympathisch, dass jemand, der so eine Blindschleiche ist, wie ich halt so schnell Fahrradrennen fahren kann und trotzdem halt eben vorne mit dabei. Und das, wie gesagt, der war zu der Zeit neben Jan Ullrich auch so einer meiner Favoriten. Und der hatte eben, ich glaube, neu bei Team Festina den Giro d'Italia als Jahresziel ausgegeben, ist dann lange Zeit eben im rosa Trikot gefahren, ist dann ganz, ganz spektakulär in den Dolomiten zusammen oder eingebrochen und hat bei der Etappe nach Wolkenstein, wo Pantani dann ins rosa Trikot fuhr, da hat er, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Minuten gekriegt. Und das war halt einfach diese Etappe nach Wolkenstein, da habe ich das erste Mal im Fernsehbildschirm die Dolomiten gesehen und das war halt einfach total krass und ja, mega, mega prägend dann.
Ich glaube, der erste Giro, den ich verfolgt habe, war der 2007, also wo ich dann wirklich so das ganze Rennen, nicht nur irgendwie mal einen Moment zufällig im Fernsehen, sondern das ganze Rennen mitbekommen habe. Zweiter damals übrigens ein sehr, sehr junger Andy Schleck. Und da gab es auch ein paar spektakuläre Etappen. Da wurde zwar, ich weiß gar nicht, wie man das Gesamtklassement mittlerweile offiziell lesen muss, also welche Fahrer aus den Top Ten dann noch in den Top Ten verzeichnet sind, weil da gab es auch ein paar... paar Überarbeitungen, die da notwendig wurden aufgrund von Dopinggeständnissen und Dopingsperren, aber das ist so mein erster
pharmazeutischer Optimierung.
Ja. Ja, wobei ich es interessant finde, dass so, die Tour haben wir zumindest mal einen noch offiziellen Sieger, aber beim Giro sind so deutsche Fahrer irgendwie immer sehr. Ich glaube, wir haben einmal das Bergtrikot von, wer war es, Wegmann?
Fabian Wegmann, ja.
Der das einmal gewonnen hat, aber sonst ist so auch Podiumsplatzierungen, man kennt ja auch vor Ulrich so die paar Tage gelbe Trikot, Thurau und Konsorten, aber das ist beim Giro irgendwie ziemlich
unterfallen. Jens Heppner, 2002, 10 Tage im rosa Trikot.
Ja, yes. Stimmt.
Ja, das und ist, glaube ich, das letzte längere. Danach waren immer mal wieder einzelne Tage von Sprintern. Ich glaube, André Greipel war auch mal in rosa.
Aber, war nicht auch der Schumacher mal?
Ich sprach doch gerade von Ergebnislisten, die man...
Er hat auch nicht, hoffentlich.
Ja.
Ja, aber es ist in der Tat so, es gibt keinen deutschen Gesamtsieger des Giro d'Italia. Und,
vielleicht kommt er ja dieses Jahr.
Vielleicht kommt er dieses Jahr.
Zumindest ein Podium würde ich da mal nicht ausschließen wollen.
Ja, Emanuel Buchmann hat nach dem Blick auf die Streckenkarte der Tour de France gesagt, probieren wir doch mal den Giro. Nachdem der Giro, und das, obwohl der Giro zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorgestellt war, aber die Zeitfahren bei der Tour und auch weniger Berge, also dieses Jahr ist die Tour de France ein bisschen anders wieder als sonst, trotz zweimaliger Überfahrung des Mont Ventoux. Und da startet Emanuel Buchmann deshalb beim Giro d'Italia. Und ja, vielleicht kann er ja an die Tour de France 2019 anknüpfen, wo er auf Schlagdistanz zum Podium war und ganz knapp nur Vierter geworden ist, wenige Sekunden hinter dem Drittplatzierten.
Ja.
Tja, jetzt haben wir gerade schon die pharmazeutische Optimierung angesprochen, die hin und wieder im Radsport mal vorgekommen sein soll.
Gerüchteweise.
Da muss ein Name ja natürlich auch genannt werden, Marco Pantani.
Was? Der?
Der auch noch? Nee. Hör doch auf.
Also, was fällt euch da ein? Was ist die erste Emotion, der erste Gedanke, wenn ihr an Marco Pantani denkt?
Ich finde, also da muss ich mal an Mortirolo denken, wo dann das Marco Pantani Memorial ist, wo man dann sich im fliegenden Schneckentempo vorbeiquält. das ist so, auch was ich vorhin meinte mit so dieser Liebe und Leidenschaft für den Radsport. Ich meine, in Deutschland wäre Marco Pantani, glaube ich, so verfilmt wie sonst was. Aber die Italiener, die sind dann so, die verehren die trotzdem. Also in ihren Höhen, in ihren Tiefen, in ihren Schicksalsschlägen, in ihrer Unvollkommenheit, in ihrer Imperfektion. Das ist da schon irgendwie, also das gehört zu diesem, wo ich sage, das ist Radsport in Italien, das passt da irgendwie zusammen.
Ja, du hast ja gar nicht das Gefühl, dass der 2004 gestorben ist, sondern der scheint ja immer noch irgendwie zu leben. Also wenn du überall beim Giro bei den Rennen, wenn du in Italien irgendwie Rennrad fährst, da steht auf den Straßen teilweise noch, hat da jemand mal Pantani hingepinselt, das kannst du teilweise immer noch lesen. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich behaupte, wenn du in Italien in eine Kneipe gehst und Marco Pantani rufst, dann kriegst du wahrscheinlich irgendwie ein Bier oder ein Wein umsonst. Wirst du wahrscheinlich eingeladen.
Können wir ja mal als Aufforderung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht die Chance haben, in Italien das mal auszuprobieren, sagt uns Bescheid unter podcast@roadbike.de, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt.
Ja, ja. Meine erste Pantani-Erinnerung ist tatsächlich die Tour 98. Da ist er mir so zum ersten Mal bewusst geworden, als er da das gelbe Trikot übernommen hat, als Ulrich da seinen Einbruch hatte. Und dann.
Ich glaube, der Pantani weiß bis heute noch nicht, wie er die Tour gewinnen konnte.
Ja.
Also,
einmal und nie wieder. Ja,
also, ja, ich meine.
Das ist mir hängen
geblieben,
wie er dann Ulle da versucht hat, am Madeleine zu folgen, Col de la Madeleine, und dann im Sprint ganz knapp gegen Ulrich verloren hat. Ulrich dann die Etappe gewonnen, aber bei der Tour dann Zweiter geworden hinter Pantani.
Aber Pantani war ja schon häufiger auch bei der Tour dann vorne mit dabei, aber die Tour de France zu gewinnen, das war, glaube ich, schon diese besondere Konstellation aus diesem dieser abartigen Etappe über, was war es denn, ich glaube, Col de la Croix de Fer, oder Glandon, einer von den beiden, und dann eben Galibier und dann noch Les Deux Alpes und das im strömenden Regen und wo der gute Herr Ulrich dann am Galibier dann auch nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Ja, aber es war halt tatsächlich, ich meine, hinterher in allen Zeitfahren hat Pantani, glaube ich, bei der Tour de France insgesamt, glaube ich, weiß nicht, 7 Minuten oder sowas verloren.
Ja, ja.
Aber
deswegen sage ich ja, wie der das Ding gewinnen konnte.
Die Bergetappe war dann eben doch entscheidend.
Ich erinnere mich halt noch klar, das war so eine, da bist du als Radsportler oder Radsportfan aus Deutschland hingegangen und hast gesagt, die musste der Ulle gewinnen, wer sollte es denn sonst holen? Also es verknüpft sich so ein bisschen mit so einer meiner ersten Fußballerinnerungen anno 92 vor dem EM-Finale Deutschland gegen Dänemark. Das war so ein Ding, ja, heute Abend gewinnen die das, was sollen denn die Dänen? Ich meine, es ging dann anders aus und bei der Tour war es halt genauso. Irgendwie, das lief alles nach Plan, Ulrich in Gelb und dann auf einmal dieser unfassbare Tag, wo, glaube ich, dann so dieses der Hungerast und der Mann mit dem Hammer sich so ins deutsche Radsportgedächtnis eingebrannt haben.
Ja. Der Hunger.
Der wirklich am Rad gestanden hat und, glaube ich, 7 Minuten oder was hat der verloren?
9 Minuten.
Über 9 Minuten,
ja.
Ich meine, hallo, man verliert heute nochmal irgendeinen Radsportler 9 Minuten auf einer Etappe und wird immer noch Zweiter.
Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass es so spektakuläre Einbrüche gibt. Das haben wir ja jetzt zuletzt auch noch ein paar Mal gesehen. Auch beim Giro d'Italia übrigens die Etappe, wo Chris Froome ja mit dieser, wann war es? 2017 war das, glaube ich, der Giro. 2018. Genau. Wo er ja eigentlich schon vor dieser vorletzten Bergetappe 3,5 Minuten oder so Rückstand hatte. Mhm. Und Simon Yates oder Adam, das kriege ich immer nicht hin, weil die ja auch überraschenderweise sich so ähnlich sehen.
Simon.
Halt einfach schon unten im Colle delle Finestre eingebrochen ist und glaube bis zum Ende 40 Minuten verloren hatte. Aber ja, eben, und dann Chris Froome da 80 Kilometer vom Ziel mal wegfährt und schlanke 3,5 Minuten oder so rausgefahren hat auf die anderen. Das, ja, gibt es nicht mehr so oft, aber. Ja, macht natürlich dann umso mehr Spaß.
Aber komischerweise, wenn es das mal gibt, dann meistens beim Giro.
Mhm. Ja.
Ja, vielleicht ist der dann auch dann doch irgendwie von der Bedeutung ein Ticken geringer, dass halt dann die Fahrer auch mal einfach öfter mal, okay, dann probier halt was Verrücktes. Also bei der Tour ist so ein Motto, das ist so wichtig, da müssen wir möglichst safe spielen. Und beim Giro ist halt schon, okay, nicht ganz so wichtig, hier können wir mal ein bisschen was probieren vielleicht. Mhm. Vielleicht liegt es daran.
Mhm. Klar, so ein 9. Platz bei der Tour ist dann sicherlich irgendwie was anderes als.
Ja. Ob du beim Giro 9. oder 11. wirst, ist, glaube ich, dann weniger wichtig. Oder 9. oder 13. oder 18. Das ist dann scheiß drauf. Aber bei der Tour, glaube ich, so ein Podium, das riskierst du nicht mehr ganz einfach so, um sozusagen alles oder nichts zu spielen. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, ja.
Es ist Italien natürlich auch das
nicht
Land.
Giro.
nicht nur der Giro, aber der Radsport ist natürlich einfach tief verwurzelt. Es gibt ja auch andere Rennen außer dem Giro d'Italia. Ich glaube, die Faszination des Radsports und Italien kommt natürlich einmal aus dem Giro d'Italia, aber natürlich auch aus anderen Rennen. Brunki, du hattest eben die Strade Bianca angesprochen. Milano Sanremo eröffnet traditionell den Reigen der Radsportmonumente. Und die Lombardei-Rundfahrt am Ende des Jahres bildet dann so die Klammer. Aber auch, es sind halt einfach unglaublich viele Rennen, viele Gran Fondo. Es ist halt einfach im Wortsinne eine Radsportnation, wie es das in Deutschland halt tatsächlich nicht der Fall ist. Radsport wird im Fernsehen ständig übertragen. In der Gazzetta dello Sport hat Radsport einfach ein ganz anderes Gewicht, als das in deutschen Tages- oder Wochenzeitschriften und Zeitungen der Fall ist. Und Sie haben natürlich auch ganz, ganz viele berühmte Fahrer, die ihre jeweiligen Epochen geprägt haben. Gimondi oder Binda, Claudio Chiappucci oder so. Da gibt's ja unglaublich viele Namen, die Doppelweltmeister aus den 90er oder 20er Jahren, 2000er Jahren, Bugno und Bettini. Und dann gibt's natürlich auch Leute wie Mario Cipollini. wie steht ihr zu dem?
Man muss Mario Cipollini sein, um Mario Cipollini sein zu dürfen, so ungefähr.
Also das ist ja auch also diese extrem polarisierende Person. Also ich erinnere mich an einen, ich glaube, es war sogar auch ein Giro d'Italia, wo er beim Auftakt Zeitfahren beim Prolog in so einem Muskelding angetreten ist.
Der Fleischanzug.
Genau. Legendär. Oder er kam mal als römischer Imperator zur Einschreibekontrolle in Toga mit Lorbeerkranz. Also eine gewisse... Ja, also
leichte Extrovertiertheit.
Extrovertiertheit, hat seine Schüchternheit immer gut überspielen können. Ja,
aber, also in aber, jetzt, Fall, aber wisst ihr, ja? Wie oft er den Sprint auf den Champs-Élysées bestritten hat?
Kein einziges Mal. Rekordhalter bei Etappensiegen beim Giro d'Italia, 42 Stück.
Ja, das stimmt. Aber bei der Tour hat er es nie über den ersten Gebirgspass oder selten über den ersten Pass hinüber geschafft.
Ja, aber da kann man vielleicht auch wiederum sagen, beim Giro d'Italia hat er das gemacht. Beim Giro d'Italia hat er das Ziel in Mailand oft erreicht und hat da doch auch das Sprinttrikot teilweise gewonnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Vielleicht war es auch einfach so, der Giro d'Italia im Mai war so das Hauptziel und dann geht man noch quasi die ein bisschen Überstunden abfeiern in Frankreich, holt da noch 2-3 Etappen und bevor es gemein wird, also bevor es dann wehtut in den Bergen, geht man halt nach Hause. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr lustige Herangehensweise.
Ja. Auch sehr schön, ja, also wenn man Mario Cipollini mal, wenn man mal Zeit hat oder Langeweile, mal auf sein Instagram-Profil geht. Also ich kenne keinen Radfahrer, der oberkörperfrei Rennrad fahren geht. Mario Cipollini scheint das nur zu tun. Also es gibt fast keine anderen Bilder von ihm. Ich frage mich, wo er so Ersatzschlauch, Hausschlüssel, Handy, wo er das alles hintut.
Ja, aber ich meine auch zum Thema Persönlichkeiten und Radsport in Italien. Da gibt es ja auch nicht nur die Fahrer, es gibt ja auch dann die Campagnolos, die Bianchis, also Tullio Campagnolo mit der Erfindung des Schnellspanners und was der alles sich alles aus den Fingern gesaugt hat. Also da kommt ja noch die ganze Fahrradherstellertradition da. Ich meine, so ein Colnago am Straßenrand, das ist ja schon nochmal was anderes als ein, ich sage jetzt keinen Namen, aber...
Aber du hast jetzt den Radtest gemacht für die kommende Ausgabe. Kannst du das irgendwo auch versuchen zu konkretisieren? Was macht dann die Faszination von so einem Rad aus? Weil ich meine, letztlich ist es genauso ein mechanisches Gerät, auf das man sich draufsetzt und dann aus Muskelkraft vorwärts kommt. Aber warum sagst du jetzt zum Beispiel, das Colnago, das packt mich irgendwie mehr als jetzt irgendwas anderes? Wie kommt das?
Ja, ich glaube, das ist halt echt ganz, ganz schwer zu erklären, weil das ja auch irgendwie so ein emotionales Ding ist. Also, wie du es schon sagst, also man kann ein Rennrad als nüchternes Sportgerät betrachten, irgendwie, was einen möglichst schnell, möglichst leicht, möglichst steif überall hinbringen soll. Oder es gibt halt Räder, wo dann halt zu der Faszination durch die Funktion halt noch so dieses Emotionale irgendwie noch kommt, wo du Erinnerungen mit verbindest, halt, weil Markennamen irgendwie was ausstrahlen oder einfach da einfach noch mehr mit verbindet und das einfach, wie gesagt, noch vom, es ist schwer zu sagen, das wäre ein bisschen noch zu platt zu sagen, italienische Räder haben alle irgendwie einen Charakter, das ist natürlich ein bisschen weit gefasst, aber ich glaube, da gibt es schon auch Räder, die einfach ein bisschen individueller, ein bisschen charaktervoller sind als die ganz durchoptimierten. Man sagt, die sind halt perfekt, so wie sie sind, aber es fehlt halt so ein bisschen Esprit, ein bisschen das gewisse Etwas einfach. Und ich glaube halt echt so, dass du einen emotionalen Bezug zu deinem Fahrrad hast, ich glaube, das fällt vielen beim Italiener einfach leichter. Dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht nur mein Fahrrad, das kaufe ich mir nach 2 Jahren, wenn es halt dann veraltet ist, zerkratzt oder was weiß ich was, oder was heißt nach 5 Jahren, dann kaufe ich mir halt ein neues. Und das ist was ich jetzt auch im Gespräch mit ein paar Händlern erfahren habe, die die habe ich mal gefragt, was macht eigentlich dann so ein Bianchi oder ein De Rosa aus und was sind das für Leute, die das kaufen? Das sind halt echt ganz viele Leute, die sagen, ich kaufe mir einmal in meinem Leben, wenn Hausfrau, Kinder abbezahlt sind sozusagen, investiere ich halt auch mal Geld in ein Fahrrad und will halt nicht nur das Preis-Leistungsmäßig Beste, sondern will ich halt eins, was ich mir einmal im Leben kaufe, so ungefähr. Also dann geht so ein Lebenstraum in Erfüllung, einmal ein Bianchi zu fahren oder ein Colnago oder ein De Rosa oder was auch immer. Und das darf dann auch was kosten. Und das hat man dann auch. Da meinte hat einer, also die werden auch nicht mehr in Zahlung gegeben oder verkauft, wenn tatsächlich noch ein anderes Rad gekauft werden soll. Die behält man. Und ich glaube, das trifft es halt dann auch. So, dann hast du einmal das Rad, das darf dann auch ein bisschen was kosten. Da wird dann nicht auf die letzte Marke geguckt, weil du sagst, okay, du bist halt aus diesem reinen preis-leistungsmäßigen Kaufen raus, sondern willst halt noch ein bisschen, halt wie gesagt, das gewisse Etwas, was halt dann die Emotionalität ausmacht.
Mir ist gerade noch so durch den Kopf gegangen, dass du halt statt Preis-Leistung eher ein Statement setzen möchtest. Also so wie manche Leute halt Adidas oder Nike oder was weiß ich tragen, entscheidest du dich halt bewusst. Du kaufst nicht das Bianchi, weil du sagst, ja, das war irgendwie gerade im Angebot, sondern weil du halt dieses Rad einfach wirklich geil findest.
Genau. Auf Deutsch gesagt. Also du willst dann ein Bianchi haben oder willst ein Pinarello haben, weil du das halt dann haben willst.
Ja.
Dann ist dir auch scheißegal, ob jetzt ein Canyon 500 Gramm leichter ist oder ein Rose 2000 Euro günstiger quasi für dieselbe Preisklasse, das ist dir dann egal.
Ja.
Dann sage ich, nee, ich will jetzt ein Pinarello haben. Ich habe jetzt mein ganzes Leben lang andere gute Räder gehabt, die alle wirklich gut sind, aber einmal ist sozusagen jetzt, das will ich jetzt haben. Und jetzt habe ich das Geld, jetzt gönne ich mir das. Also wenn ich mir ein Ferrari kaufen will, dann will ich ja auch ein Ferrari haben. Da sagt mir auch keiner, ja, aber hier der Opel Corsa fährt genauso schnell. Also das ist so, ja, auf der Autobahn ist eh 130er Tempolimit, kannst du eh nicht schneller fahren. Die 130 packt auf der Opel Corsa. Also das ist, wenn ich ein Lamborghini haben will, dann will ich Lamborghini haben. Punkt.
Ja.
Und ich glaube, so ähnlich ist es halt dann bei Rädern auch. Das ist dann nicht immer vernünftig und das ist dann nicht nur eine reine Kopfentscheidung, sondern spielt dann auch viel Bauch eine Rolle. Aber ich glaube, das ist halt einfach...
Und andere Räder, die auch jetzt keine reine Vernunftentscheidung sind, wie ich sag jetzt mal, man kann ja auch für ein Specialized oder ein Trek oder ein Scott oder so sehr, sehr viel Geld ausgeben. Die haben dann aber eine andere Anmutung. Also für die kannst du genau das gleiche Geld ausgeben, aber die punkten über andere Aspekte. Also weniger über die Emotion der Italiener vielleicht, sondern dann eher über die Anmutung, technische Anmutung oder.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Typfrage. Also ich glaube, wer als Radsportler oder Rennradfahrer einfach so also mit Italien auch ein bisschen was verbindet, der hat natürlich dann einen anderen Bezug zu einem italienischen Rennrad. Ich glaube, das funktioniert genauso, dass du von einem Specialized oder von einem Trek träumst, wenn du halt anders gepolt bist. Also wenn dir so diese Radsportgeschichte und Italien einfach nichts sagen, gibt es ja auch, ist ja völlig okay, dann sagst du halt, ich will halt einen Tarmac haben, mit dem Alaphilippe alles im Grund und Boden fährt. Das ist ja genauso legitim und das ist letzten Endes nichts anderes. Also sehe ich es.
Ist das denn streng genommen noch Italien? Also viele, viele italienische Radhersteller spielen ja diese emotionale Nummer, über die ich jetzt auch gerade eben meinte, dass die vielleicht bei Trek und Specialized auf eine andere Art und Weise vielleicht nur vertreten ist. Die spielen diese italienische Nummer, aber wie viel Italien steckt eigentlich noch in den Rädern drin? Oder kommen die auch alle aus Asien und letztlich aus der gleichen Presse wie oder aus derselben Carbonform wie jetzt eben Specialized und Co.?
Ja, ich glaube, das kommt ganz drauf an. Also da, glaube ich, kann man das nicht alles über einen Kamm scheren, weil es in Italien halt auch die großen Hersteller gibt, die halt auch Stückzahlen produzieren. Und ich glaube, da kommst du halt einfach mit einer, sag mal, relativ händischen Produktion in Italien gar nicht mehr hinterher. Also ich glaube,
es gibt ja schon einige, wie jetzt zum Beispiel Basso oder Tomassini oder TTG, verschiedene, also sowohl neue als auch durchaus ältere und klassische Marken, die sich ja auch noch auf die Fahnen schreiben, in Italien zu produzieren.
Genau, also das gibt es auf jeden Fall, aber das ist halt eher was die sozusagen die kleineren italienischen Hersteller ausmacht, dass die halt auch noch viel stärker auf individuelle Wünsche eingehen können, dass du dann nicht sagen musst, also die stellen dir dann auch oft nicht mal ein Komplettrad hin, sondern eigentlich kaufst du nur den Rahmen. Mhm. Die unterstützen dich ja dann dabei, das Ganze komplett zu machen, aber das eigentliche Produkt, was sie verkaufen, ist der Rahmen. Mhm. Der Rest wird sozusagen individuell zusammengestellt und nicht so, hier, das ist das Rad, da ist der Sattel drauf und die Reifen und die Schaltgruppe und wenn du irgendwas verändert haben willst, ja, dann kümmere dich halt selber drum. Das ist natürlich, je kleiner so ein Hersteller ist, desto besser können die das natürlich machen.
Was mir gerade so durch den Kopf geht, ist, warum diese oder woher diese Faszination für italienische Räder kommt, ist, könnte ich mir vorstellen, auch diese Erfolgshistorie. Also wenn man jetzt mal wirklich so in die 40er, 50er, 60er Jahre guckt, das waren halt so die italienischen Marken, die damals halt dominiert haben, weil halt auch viele italienische Fahrer sehr erfolgreich waren. Also ich könnte mir vorstellen, dass es daher auch kommt, wenn du jetzt zum Beispiel in die letzten Jahre der Tour guckst. Ich glaube, von den letzten 9 Touren hat 8-mal ein italienisches Rad gewonnen. Mhm. Aber das geht ja auch noch weiter in die Geschichte zurück. So Ulle, der hat ja damals auf Pinarello die Tour gewonnen.
Und der italienische Toursieg auf einem US-Fahrrad.
Auf einem US-Fahrrad, Vincenzo. Was hast du dir gedacht?
Ja, Nibali.
Ja. Ja. Also ich glaube, dass das auch nochmal eine Rolle spielt, dass du sagst, hey, das ist halt die Marke, die hat schon vor 60 Jahren super Räder gebaut. Ob das jetzt 1940 an dem Fahrer lag oder an dem Rad lag oder an dem Fahrer, das er da gewonnen hat, ist er dahingestellt.
Aber das ist halt was auch diese Emotionen auslöst, wenn du so diese, also ich meine, wer sich einen Bianchi angucken kann, die seit 1885, glaube ich, Räder herstellen das Ganze in diesem strahlenden Celeste, das ist halt schon mal was.
Mhm. Ja, und gerade Bianchi ist natürlich durch diese dieses legendäre Duell von Fausto Coppi und Gino Bartali auch sehr, sehr berühmt geworden einfach und sehr groß geworden, weil das kann man sich heutzutage vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber dieses Duell von Fausto Coppi und Gino Bartali hat ja tatsächlich die ganze Nation irgendwo, also man musste irgendwo eine Entscheidung treffen, bist du auf der Seite von Coppi oder bist du auf der Seite von Bartali und das hat einfach ein ganzes Land elektrisiert und das war ja noch sehr viel mehr als nur eine sportliche Auseinandersetzung, sondern die standen dann ja quasi stellvertretend für verschiedene Regionen in Italien, Coppi für Norditalien und für so ein bisschen säkulare Italien, weniger Einfluss der Kirche und Bartali dann eben für das Arbeiter-Italien und das sehr katholische Italien und die haben sich dann eben auf höchstem Niveau, auch bei der Tour de France, eben die legendären Duelle geliefert und das eben dann eben auch auf, dann war das natürlich auch, wurde es auch hochstilisiert zur Frage, welche Fahrräder fahren sie denn? Und da war Coppi, der dann eben Ende der 40er, Anfang der 50er überragende Siege davon getragen hat, eben auf Bianchi, hat das natürlich, was später dann von Gimondi ja auch irgendwo fortgeführt wurde mit Tour de France und Giro-Siegen, das hat er natürlich ganz stark einfach, einfach auch geprägt und eben diese Emotionen ausgelöst. Jetzt haben wir nicht nur Räder, sondern Italien hat ja wirklich, wir haben gerade eben privat auch über die Eurobike gesprochen und wenn man bei der Eurobike ist, da ist ja eine ganze Armada von italienischen Firmen, die nicht nur Fahrräder präsentiert, sondern wirklich alles, was man sich rund ums Fahrrad vorstellen kann. Bekleidung, Komponenten, Zubehör.
Schuhe.
Schuhe, genau, also da kommt ja viel zusammen. Brunki, du bist doch unser auch Klamotten-Mensch.
Ich bin Experte für alles außer Radsportlexikon.
Genau, also gibt's da, was kannst du da sagen, wenn du auch mit den ganzen Firmen bei der Eurobike dann sprichst? Kannst du da was zu sagen zu dieser ganzen Fahrradbranche auch, die in Italien dahinter steht?
Ach, die sind mal ein bisschen chaotisch, aber auch immer sehr sympathisch. Also ich weiß nicht, das ist so, du kommst da hin und du kriegst immer erstmal ein Espresso. Also das ist so, wenn du einen Tag Eurobike hinter dir hast, hast du deinen Koffeinspiegel, glaube ich, für 3 Wochen irgendwie gesetzt. Und der ist halt auch immer exzellent. Also das ist immer so schön an Terminen bei denen. Also kaffeemäßig bist du versorgt. Du merkst halt schon immer die Leidenschaft für die Produkte einfach. Also das ist schon... Mhm. Das ist schon, da kommt halt echt viel zusammen einfach. Das ist schon immer sehr sympathisch einfach. Also und jetzt.
Und ganz oft sind es ja auch ehemalige Radprofis, die aus dem Sport, über den wir jetzt, also aus dem Wettkampfsport, über den wir jetzt auch schon lange gesprochen haben, herauskommen und dann eben dem Sport auch irgendwo erhalten bleiben und dann eben eigene Marken launchen, sei es Bekleidung, sei es Räder. Also von daher, es ist schon eine große Gruppe auch einfach an Leuten, die sich da verewigt in dem Sport. Jetzt hast du gerade was gesagt, das finde ich sehr spannend. Das haben wir nämlich bisher, und wir reden jetzt immerhin schon eine halbe Stunde, was wir bisher unterschlagen haben. Es ist ja auch einfach ein wunderschönes Land. Du hast den Espresso erwähnt. Also es ist ja auch unglaublich viel Lebensart und Kulinarik und auch mit Urlaub verbunden, dieses ganze Italien-Thema. Was war denn, was verbindet ihr denn aus der Richtung mit Italien, also radsportlich mit Italien, nicht was ihr am Bildschirm gesehen habt, sondern was ihr tatsächlich auch selbst erlebt habt?
Also beim Thema Kaffee kann ich nur sagen, da hat mich wirklich beim ersten Kaffee, den ich in Italien gekauft habe, oder die ersten zwei Kaffee, hat mich das total überrascht. Ich habe zwei Kaffee geordert, um mich draußen irgendwie an den Brunnen zu setzen. Und dann sagte die Bedienung, ja, 1,50 Euro bitte. Und dann meinte ich, ich habe aber zwei Kaffee bestellt. Und sie sagte, ja, 1,50 Euro. Und ich dachte so, okay, na, mal gucken, was der taugt. Und der war so lecker. Und dann auf der Rückfahrt nach Deutschland, dann irgendwie in Österreich Halt gemacht, da einen Kaffee getrunken. Der kam irgendwie 6 Euro und schmeckte halt bescheiden. Mhm. Also das ist so mein kulinarisches Italien-Erlebnis, was mir immer hängen bleiben wird, glaube ich.
Also in Italien wird darauf geachtet, dass die Grundnahrungsmittel immer bezahlbar sind, ja?
Ja, also ich kann es auch irgendwie von daher vergleichen. Ich bin mal die Route Grand-Alpe gefahren, also französische Alpen. Ich war auch schon in Dolomiten und so weiter unterwegs. Und ich finde den größten Unterschied, den es für mich jetzt jenseits von meinen großartigen Pässe gibt es auch in beiden Ländern. Aber wenn man dann irgendwie abends in seiner Etappenstadt in Frankreich unterwegs ist und versucht dann irgendwie was Brauchbares zum Essen zu finden, das ist dann manchmal schon ein Ticken schwieriger. Und in Italien gehst du halt einfach in irgendeine Pizzeria rein, wo du Italienisch raushörst. Die kann von außen schraddelig aussehen ohne Ende, wenn da Italiener drin sitzen. Dann gehst du hin, zahlst irgendwie 6 Euro, kriegst eine übertellergroße Pizza. Und die ist halt einfach um so viele Längen besser als alles, was du in Deutschland kriegst. Das ist echt schon, also das finde ich so, was dann dieses Flair dann auch ausmacht. So, hey, wenn ich da unten bin, dann muss ich keine Gedanken machen, dass man nicht satt wird oder für irgendwie schlechtes Essen zu viel Geld bezahlt. Mhm. Also das ist da schon echt extrem.
Ich finde auch so, wenn du es jetzt mit Frankreich zum Beispiel vergleichst, die französische Küche, die ist ja manchmal schon so ein bisschen, ich will nicht sagen extravagant, aber wenn es dann so irgendwie in Richtung Hahn in Rotweinsoße oder Schnecken oder Schnecken oder irgendwas geht, dann bin ich immer so, ist jetzt mein mitteleuropäischer Wohlstandsmagen ist da jetzt nicht so drauf gepolt, aber Italien ist halt so, du weißt halt, was du kriegst, so, das isst man hier gerne, das gibt's da genauso. Das wurde nicht irgendwie groß adaptiert. Es schmeckt einfach geil.
Mhm. Ich habe auch noch so eine kleine Anekdote, ich weiß, da war ich habe ein Semester lang in Frankreich studiert, hatte wie ich mit meinen Eltern da unten war. Und dann haben wir diese Route Grand-Alpe gemacht. Ich weiß noch, am ersten Tag irgendwo da in Tournon. Der Sohnemann hier frisch aus Frankreich kennt sich super aus in Frankreich. Aber Speisekarten französisch ist halt nochmal was anderes. Und wir haben dann Steak Tartare bestellt und irgendwann fiel mir auf, scheiße, das ist ja roh. Und dann, also Gott sei Dank war es nur für meinen Vater, der sich dann damit rumärgern musste. Weil ich dann natürlich Steak Tartar mit Steak Haché verwechselt habe, weil das ist ein Hacksteak, das wäre jetzt dann okay brauchbar gewesen, aber so ein rohes Hackfleisch vor so einer längeren Alpentour ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Ich weiß, da hatten wir immer dann so ein Wörterbuch mit den ganzen Restaurants, dass man halt übersetzen kannst, was auf den Pizzen drauf ist. Mhm. In Italien brauchst du es halt irgendwie nicht. Also das Quattro Stagioni weiß dann auch so, was es heißt.
Mhm. Ja. Aber man kann sich auch in Italien gibt es auch Fallstricke? Also ich war mal bei einer mehrtägigen Tour, die wir gemacht haben, in Italien in einem Hotel mit meinen Vereinskollegen und wir hatten da eben auch das normale Menü, das Hotelessen und da habe ich naja, schon irgendwo schmerzhaft erfahren, dass wenn in Italien Pasta gereicht wird, dass das halt eigentlich nur die Primo Plato ist, also die Vorspeise quasi. Ja. Und ich war nach 120 Kilometern mit Stifter Joch und allem Möglichen komplett ausgehungert. Fand das super, dass die da mit den Nudeln kamen. Hab gesagt, hier, alles drauf.
Rein damit.
Hab, glaub, viermal nachgenommen oder sowas. Und dann kam halt erst der Hauptgang und ich war halt einfach schon quasi, ich lag schon im Food-Koma, im Essens-Koma. Und dann kam irgendwie, ja halt, aber eben auch noch was unfassbar lecker war, was man dann halt eben auch nicht sagen will, ach komm, überspringe ich jetzt. Mhm. Dann musste man dann schon, nachdem man während des Tages schon gegen die Schmerzen in den Beinen angefahren war, musste ich dann abends noch gegen die Schmerzen im Bauch anessen. Aber das habe ich natürlich gerne auf mich genommen.
Aber es hilft doch dabei, sich dann nach dem Abendessen einfach direkt hinzulegen und wegzupennen. Da kommst du nicht in Versuche, noch irgendwie bis 10 irgendwie die Regeneration hinauszuzögern, sondern verdaust dann und hoffst, dass bis am nächsten Morgen alles einigermaßen durch ist.
Ah.
Ja, das stimmt.
Also Italien kulinarisch ein Highlight und eben auch landschaftlich. Was war euer erster Pass in Italien, den ihr gefahren seid?
Bei mir war es der Colle delle Finestre. Also wir haben ja vorhin schon über Chris Froome gesprochen. Und über Simon Yates, der dort das rosa Trikot verloren hat. Also das ist schon ein ordentlicher Anstieg. Das sind 18 Kilometer. Ziemlich gleichmäßig. Also es sind halt immer so 9%. Du hast nirgendwo mehr als 10, du hast aber auch nirgendwo weniger als 8. Und das ist aber eigentlich, ich fand es ganz gut, weil man so seinen Rhythmus finden konnte. Und das Highlight ist halt so die zweite Hälfte des Anstiegs, wo du dann halt auf dieser Schotterstraße fährst. Also wer das beim Giro schon mal gesehen hat, da wurde ja schon ein paar Mal drüber gefahren. Man sollte auf jeden Fall den Finestre von der Nordseite hochfahren, weil das die Schotterseite ist, und dann auf der Südseite runterfahren. Sonst, also da ist dann wieder asphaltiert, sonst müsste man die Schotterstraße runterfahren. Das ist teilweise schon echt loser. Also ich weiß noch, in der letzten Haarnadelkurve kurz vorm Gipfel,
das war natürlich auch, wahrscheinlich bist du da so schnell gefahren, dass du halt Gefahr liefst, wegzurutschen.
Ich musste tatsächlich den Fuß rausnehmen, weil beim Einlenken dann das Vorderrad einmal so im Sand weggerutscht ist und dann ich die Kurve nicht bekommen habe. Und bevor ich mich dann da kurz noch vorm Gipfel auf die Nase lege, habe ich gedacht, komm, nimm lieber den Fuß raus. Also ich bin da mit zwei Freunden hochgefahren. Als wir uns dann oben getroffen haben, haben die beiden gesagt, boah, so eine Scheiße mit dem Schotter und das fährt sich ja kacke. Und ich hatte so ein richtiges Dauergrinsen im Gesicht und habe gesagt, ich fand das so geil, ich würde den gleich nochmal fahren. Also mein erster Anstieg bislang in Italien und auch, so würde ich sagen, generell bisher mein Lieblingsanstieg überhaupt, den ich mal gefahren bin.
Also bei mir war es, glaube ich, derjenige, an den ich mich bewusst erinnere, war die Sella-Runde. Weil es auch so ein Klassiker halt, den man dann irgendwie mal gefahren sein muss. Ja, und das halt dann vier Pässe sozusagen schön hintereinander auf einer nicht zu langen Runde. Und ich glaube auch höhenmetermäßig hält sich es einigermaßen in Grenzen. Also das ist auch alles relativ gleichmäßig zu fahren. Und das ist halt echt so von den Längen und von den Touren. Sonst hat man es ja da unten, gerade für einen Anfänger, wenn du, gibt es ja wenig Rundstrecken, die du fahren kannst, wo du halt nur einen Pass idealerweise hast. Und nicht dann noch, wenn du von dem einen Ball bist, dann noch einen zweiten fahren musst, der dann auch noch relativ hoch hinausgeht. Also von daher fand ich das damals als Anfänger echt angenehm.
Und ist das dann auch dein Lieblingspass?
Nee, also mein Lieblingspass.
Es sind mehrere Pässe, aber...
Nee, also Lieblingspass ist, glaube ich, eindeutig der Gavia. Also das ist so...
Aber auch in Italien.
Ja, natürlich. Hier dürfen wir jetzt, wenn ich gesagt hätte, ja hier, keine Ahnung, Galippi oder so, wir sind ja ab vom Thema. Nee, also Gavia ist so, finde ich, ist halt mindestens so schön wie das Stifter Joch und halt wesentlich ruhiger. Ich meine, je nachdem, wann man das Stifter Joch hochfährt und irgendwie alle 2-3 Minuten von Autos überholt wird, von Motorrädern, von anderen Fahrern, da ist es ja, ist schon ein bisschen rummelig einfach. Und da finde ich es dann schon irgendwie am Gavia einfach so ein bisschen ruhiger, bisschen idyllischer. Das ist schon richtig, richtig geil.
Was ich damals echt faszinierend fand bei unserer Finestre-Tour, wir sind in Briançon gestartet, also in Frankreich, und sind über den Col de l'Echelle, da ist oben die Grenze, sind wir nach Italien reingefahren, runter nach Bardonecchia und dann dieses Tal bis zum Finestre vorgefahren. Und du hast sofort gemerkt, dass du in Italien bist, weil in Frankreich haben die Autofahrer dich in Ruhe gelassen und in Italien ging sofort das Gehupe los. Also das ist mir hängen geblieben, dass da die Autofahrer sofort sich bemerkbar machen müssen.
Aber ich weiß, du hast ja gefragt, so nach Motto, sind die Autofahrer in Italien rücksichtsvoller, weil wir es hatten ja von der ganzen Radsporttradition.
Ja.
Also meine Theorie ist ja, die finden dich, die haben die Radsporttradition, respektieren Radfahrer. Das führt aber nicht dazu, dass sie dich jetzt irgendwie mit mehr Platz überholen oder sonst irgendwas, sondern die überholen dich genauso knapp oder noch knapper. Sie meinen es halt nicht böse. Also das ist so.
Kein Vorsatz.
Nee, das ist so, wo du in Deutschland irgendwie abgedrängt wirst. Die Italiener, die machen sich da einfach den Kopf rum, aber die meinen es halt echt nicht böse. Also die finden Rennradfahrer gut. Also denen wird, glaube ich, keiner das Recht absprechen, auf der Straße zu fahren, was ja hierzulande das ein oder andere Mal passiert.
Was aber natürlich auch der Fall ist, dass das ein noch viel stärker selbstverständlicher Teil des Verkehrsbildes oder des Straßenbildes ist. Also allein durch die Zahl der Rennradfahrer, die sehr hohe Zahl, ist man da in Italien, glaube ich, auch nochmal sensibilisierter. Also es fahren ja schlicht und ergreifend einfach auch mehr Leute Rennrad. Und aber es stimmt, ich habe es ähnlich empfunden wie du, Brunki, jedes Mal, wenn ich da war. Es ist ein gewisses Wohlwollen den Rennradfahrern gegenüber, aber eng überholen tut man sie trotzdem.
Ja gut, ich meine, viele jetzt auch gerade in den Städten, die Straßen sind halt unfassbar eng. Da passen keine zwei Autos nebeneinander, aber dann knubbeln sich dann noch Rennradfahrer und irgendwelche Lieferwagenfahrer und was weiß ich. Es gibt um drei Ecken irgendwie rum und das ist so, da ist es halt einfach eng.
Ganz schlimm die Motorroller. Also als ich mal in Mailand mit dem Auto gefahren bin, habe ich einen Schreck gekriegt, als auf einmal links neben mir noch ein Motorroller auftauchte, der so völlig aus dem Nichts kam. Die zwängen sich ja auch noch gern überall durch.
Ja, und auch, ich glaube, wenn die dich anhupen, also ich würde mal sagen, mindestens 50% der Fälle ist es motivierend gemeint und nicht so nach dem Motto Stinkefinger, schleich dich
weg von meiner Straße.
Weg von meiner Straße, sondern hey, Radfahrer.
Ja.
Und dann wird einfach mal gehupen. Ich meine, Hupen ist ja in Italien Nationalgut.
Aber was ich faszinierend finde in Italien, ist auch einfach die Landschaft, dass du, ich finde, die haben ja unfassbar viele Serpentinen. Also wenn es berghoch geht, ich meine, wir haben ja auch viele Mittelgebirge und Anstiege in Deutschland, aber ich finde, die Anzahl in Italien ist irgendwie der Straßenbau scheinbar anders betrieben worden, weil die ja die Serpentinen im Dutzend einfach übereinander legen. Und das, was bei uns hierzulande, sage ich mal, die Höhepunkte einer Ausfahrt sind, wo du deine Strecke hinlegst, um irgendwie schöne Straßen oder schöne Ausblicke zu haben, fand ich in Italien oft, das ist quasi so der untere Normalstandard, wo du halt rumfährst. Und eben, ich weiß nicht, es ist auch wirklich egal, wo ich gefahren bin, ob das waren in der Toskana bin ich gefahren, auch die Strade Bianche oder in Monte Grappa natürlich ist auch was Besonderes, aber auch im Trainingslager noch weiter südlich in der Toskana, losgelöst von den Strade Bianche oder die Gegend also Bozen, südliches Bozen oder Bologna, alles mögliche, Gardasee, ich weiß nicht, also überall mega Landschaft, mega viele Serpentinen und viele eben, genau wie ihr eben meintet, unglaublich schmale Straßen, die einfach total, total faszinierend sind und wo man, ja, ich weiß nicht, das ist...
Man merkt sofort, also, wenn man so von der Schweiz nach Italien kommt oder andersrum. So die Schweizer, die sehen ja irgendwie den kleinsten Hügel und bauen dann Tunnel geradeaus durch. Und die Italiener sehen halt den kleinsten Hügel und sagen, oh, da machen wir noch drei Serpentinen irgendwie draus.
Mhm.
Ja,
da mag ich die italienische Variante mehr. Ich finde, also weil gerade auch Österreich oder Schweiz, wo du es gerade erwähnst, ich finde das landschaftlich natürlich auch der Oberhammer. Aber auch, was nicht böse gemeint ist, ein Stück weit so geleckt irgendwie. Also da ist einfach, das ist einfach so sauber und perfekt. Und in Italien ist es nicht schmutzig, das will ich damit überhaupt gar nicht sagen, aber es ist irgendwie so unperfekt. Unperfekt und sympathisch unperfekt, finde ich es manchmal. Und das finde ich, das macht sich allein schon, ob du einfach ein Asphaltband irgendwo hast, vielleicht noch mit einem Seitenstreifen oder wenn du eine perfekt asphaltierte Straße mit Mittelstreifen, mit allem drum und dran, wie jetzt in der Schweiz oder sowas. Und also die Ministraßen, noch schon so ein bisschen brüchiger Asphalt oder sowas, die faszinieren mich halt dann auch schon unglaublich. Es macht auch so ein Stück weit die Faszination Italien aus.
Ja, wobei man der Ehrlichkeit halt aber zugeben muss, ich meine, das ist ja auch so ein schöner Streifen Italien, über den wir jetzt so gar nicht gesprochen haben, Südtirol. Ist ja so ein ja, quasi mustergültiges Konvolut in Europa irgendwie. Deutsch-italienischsprachig, so pari-pari, also aber auch viele Leute, mit denen man problemlos Deutsch reden kann. Du hast die italienische Gastfreundschaft, die italienische Küche, gleichzeitig aber auch schon eher in Richtung dieses, ja doch, wo halt ein bisschen Geld vorhanden ist, ein bisschen perfekter, aber jetzt nicht ganz so süditalienisch pittoresk. das ist schon, ich glaube, es hat auch einen Grund, warum das eine der beliebtesten Rennraddestinationen eigentlich überhaupt ist. Hinzu kommen natürlich Pässe en masse, ohne Ende, mit guten Straßen, mit guter Infrastruktur, auch touristisch natürlich. Das ist schon so, ich glaube, wenn man sich eine Rennradurlaubsregion malen müsste, glaube ich, wäre Südtirol schon verdammt nah dran. Ja, auch klimatisch einfach, du kannst quasi ab März da unten problemlos im Tal rumfahren und bis lange in den Oktober, November rein.
Wobei wir da einen lustigen Aspekt auch noch haben. Ich bin mal im Februar, glaube ich, am Gardasee gewesen und es war, glaube ich, echt schon so 15, 16, 17 Grad und ich brauchst ja keine Überschuhe mehr, Knielinge und Windweste und kurzes Trikot mit Armlingen und so. Und die Italiener interpretieren das Wetter dann doch auch nochmal ein bisschen anders, weil die Einheimischen, die ich da getroffen habe und mit denen ich dann teilweise gefahren bin, waren wirklich noch komplett in der Thermozeit und lange Hose, Thermohose, Thermojacke, dicke Handschuhe, Überschuhe und krass Helmmütze, alles. Also da sieht man schon auch, ob man nördlich der Alpen oder halt vom wettertechnisch nördlich der Alpen sozialisiert wurde oder südlich der Alpen.
Aber so hat man doch früher auch in der Fußball-Bundesliga immer die Brasilianer auf dem Platz erkannt. Das waren die halt bei 10 Grad plus dann schon Handschuhe getragen haben.
Und Kevin Großkreuz und Co. bei 5 Grad kurz.
Genau.
Ja, ich meine, da erkennst du ja den Touristen halt dran. Der Deutsche so, hey, Italien, ich bin im Urlaub, ich fahre kurz, egal was. Ich habe natürlich bezahlt für Sommer.
Ist doch Urlaub. Das lasse ich mir doch,
da lasse ich mir doch nicht meine Touren von irgendwie schlechtem Wetter. Oder was heißt schlechtem Wetter? Aber da fahre ich halt auch bei 12 Grad kurz. Wenn in Italien und Italiener, kälter wird es nicht. Wann soll ich mein Winterzeug denn sonst fahren?
Aber was in Italien halt so eigentlich zum Rennradfahren finde ich total super ist, egal wo du bist, du kannst eigentlich alles fahren. Du kannst Berge fahren, du kannst flach fahren. Also du hast für jeden Leistungsstand oder für deinen eigenen Formstand findest du eigentlich immer die passende Region. Also ich würde jetzt mal vielleicht die Po-Ebene ausklammern. Wenn du da jetzt irgendwie Urlaub machst, da ist meines Wissens gibt es da keine Anstiege. Aber sonst hast du immer, selbst wenn du irgendwo an der Küste in Mittelitalien bist, hast du ja immer die Chance, mal links oder rechts so ein bisschen ins Hinterland abzubiegen und dann da nochmal jetzt keinen 1000-Meter-Anstieg mitzunehmen, aber zumindest da auch mal deine 2-3 Höhenmeter am Stück zu machen.
Also sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Dann halten wir doch mal fest, was macht die Faszination Italien aus? Wir hatten die Radsport-Historie und Giro d'Italia, also den ganzen Wettkampfsport. Wir hatten die Landschaft, wir hatten die Kulinarik, wir hatten das auch dieses Lebensgefühl und wir hatten die Räder, die ganze technische Seite, Räder, Bekleidung, Zubehör.
Aber also, bevor du jetzt hier zum großen Fazit ansetzt, wo du jetzt von Zubehör sprichst, wir haben über Campagnolo noch gar keinen Satz gesagt. Also das ist ja auch so ein Love it or hate it. Also da ist ja auch so, gibt es ja die Camper-Jünger, die quasi für die alles andere Angelzubehör ist. Und
die andere Seite, die halt, ist ja schon auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja jetzt auch gerade die Camper Chorus Gruppe, glaube ich, am privaten Fahrrad dran.
Du warst jetzt Camper Chlorus.
Das hast du jetzt gesagt.
Das klang aber bei dir schon fast so. Das
war doch, ja, weil ich just heute wieder ein Erlebnis habe, wie man es halt bei Campagnolo doch hin und wieder mal hat. Du wirst mir dazu stimmen. Aber bei Campagnolo ist es jetzt so zum Beispiel, dass wenn ich im leichtesten Gang fahre, dass die Schaltröllchen am Ritzelpaket quasi so kratzen. Und das ist halt so eine ständige akustische Begleitung. Und da bin ich jetzt eben zum Fahrradhändler hier, Heider Knall, unser ehemaliger Roadbike-Mechaniker, der direkt um die Ecke ist. Und dann habe ich ihm das erzählt. Dann winkt er direkt ab und sagt, das ist Kamper, das kennt man, das ist bekannt von Kamper. Das ist, wenn die innere Feder im Schaltwerk oder so, die wird halt mit der Zeit, leiert die so ein bisschen aus und dann kann die Spannung nicht mehr so gut halten. Und also das sind schon so Kleinigkeiten, die halt, würde ich sagen, bei Shimano, ich bin wirklich sehr, sehr viel Shimano auch in meinem Leben gefahren, die kommen da bei Shimano einfach nicht vor. Du hast halt einfach irgendein Zeug, das klatscht dir ans Fahrrad und in der Regel hält es ewig lang richtig gut. Und Campagnolo machst du dir dran, super, ach, ganz toll, hervorragend, macht Spaß, sieht gut aus, fühlt sich gut an in den Händen, schaltet super. Aber du hast einfach früher... Leider, nach meiner Erfahrung, du hast einfach früher immer mal wieder irgendwelche Zipperlein, mit denen du dich rumschlagen musst.
Wobei ich deine Geschichte gerne noch ergänzen würde, das ist ja dann bei Kamper meistens auch noch so, okay, das gibt's als Ersatzteil, kriegst du alles, musst dann nur rausfinden, okay, das ist dann die Kamper Kogos, Baujahr zwischen 2011 bis 2015, ab 2016 ist es dann was anderes. Ich meine, ich hatte mal...
War wieder,
Ich hatte mal mit einem Leser, ging es darum, welche Bremsbeläge passen in welche Kampergruppen rein. Also da ging es auch ein paar Mal hin und her, weil es dann echt nicht klar war. Die Potenza, da passen dann die Shimano-Beläge rein. Aber es gibt dann auch welche, wo dann nur die Kamper-eigenen Beläge reinpassen. Dann gibt es noch Direct Mount, wo es dann nochmal anders ist. Und dann ist es noch bei Rekord und Super Rekord ist es nochmal anders. Dann wird das irgendwie so im Laufe der Gruppe irgendwie so Evolution im Gehen quasi. Mhm. Der wird dann währenddessen, also ich weiß noch, ich hatte damals als die Potenza neu vorgestellt worden ist, hatte ich die dann als Testgruppe. Dann musste irgendwann die Kuppel mal getauscht werden. Nur dann war es halt nicht mehr Power Torque, also wo du quasi eine Achse durchgehend hast, sondern auf Ultra Torque, wo die Achse in der Mitte geteilt ist. Hat kein Mensch gesagt. Auf jeden Fall haben die mitten in der Produktion sozusagen das dann sozusagen upgraded, heißt, ich brauchte nicht eine neue Kurbel, ich brauchte auch wieder ein neues Innenlager. Also das sind Leute so, das ist echt, also wie du sagst, das Zeug sieht super aus, funktioniert super, wenn es neu ist.
Hält auch schon lange, man kann es auch lange fahren, aber man hat halt in dem im Alltagsgeschäft muss man immer mal kleinere Sachen, alle paar tausend Kilometer ist ja auch okay, muss man kleinere Sachen quasi bereinigen und dabei muss man dann, genau wie du sagst, eben genau drauf achten, welches Baujahr, welches Teil und weil sonst ist wieder alles anders. Was war kürzlich an deiner Kurbel?
Ja, da hatte ich ja Kettenblattschraube, die sich irgendwie verlustigt ist. Auf jeden Fall fing es an zu knarzen und ich habe erstmal so, knarzen am Rennrad ist ja wie immer nie ein gutes Zeichen, dann erstmal auf die Spurensuche zu gehen. Woran liegt es denn jetzt? Und dann schaltest du nochmal runter, schaltest hoch, wann tritt es auf, wenn du trittst, wenn du nicht trittst, um dann mal irgendwie zu lokalisieren, wo es herkommt. Und irgendwann gucke ich halt mal die Kurbel an und stelle fest, ups, da fehlt eine Schraube am Kettenblatt. Und das erklärt natürlich, warum das kleine Kettenblatt irgendwie knarzt. Und dann muss man natürlich auch erstmal feststellen, welche Schraube kommt da rein. Und dann hast du Kamper 11-fach, Kamper Kurus 11-fach, Kamper Kurus 12-fach. Welche ist das? Dann habe ich mir das Richtige rausgesucht. Dann war dann 5er Imbus drin, aber die anderen in meiner Kettenblatt, das war dann auf einmal ein Torx. Also es war dann, es hat irgendwie gepasst, aber es ist dann auch wieder so bezeichnend. Also mal ist es ein Torx, mal ist es ein Imbus. Why? Also das ist so...
Also ich merke schon, warum ich, mein erster Renner hatte Shimano und ich merke schon, warum ich nie umgestiegen bin. Also Italien
als Land zum Rennradfahren. Nicht, dass man es falsch versteht. Nicht, dass man es falsch versteht. Es ist schon wirklich, das sind tolle Komponenten und es macht wirklich Spaß, damit zu fahren. Mir ging es halt immer nach einer Zeit lang bei Shimano, habe ich halt irgendwie gedacht, ja, funktioniert halt, aber
reicht doch auch.
Gibt mir irgendwie nichts.
Ja, aber das sind ja quasi im Prinzip ähnlich wie bei den italienischen Rädern. Also ich meine, ein deutsches Rad oder ein amerikanisches, die funktionieren richtig gut. Aber manchmal fehlt so dieser Überraschungseffekt, so was geht als nächstes kaputt. Also, nein, das ist jetzt böse.
Man kann natürlich auch das so verstehen, Grande Emotione ist ja im Positiven wie im Negativen und wahrscheinlich gehört das bei Kamper einfach dazu, dass du halt auch mal am Straßenrand stehst und irgendwie laut rumfluchst.
Also ich, wie gesagt, ich bekenne mich, dass ich echt gerne Kamper fahre, also weil das auch echt ein gutes Zeug ist, gut funktioniert, auch so wieder mit Blick auf Tradition und du merkst halt einfach, dass die Komponenten echt mit Herzblut machen und da viel Leidenschaft reinstecken. Ich glaube, manchmal übertreiben sie es ein bisschen mit der Leidenschaft. Das ist so, es versteht ja auch keiner, warum die, ich glaube, wenn man ein Quiz macht, wer kann alle Camper-Rennradgruppen aufzählen und in der richtigen Preisreihenfolge, da würde ich, glaube ich, echt, kannst du einen Master drin machen. Und das ist halt manchmal, wo man sich fragt, ja, warum muss es denn so kleinteilig sein? Warum brauchst du eine Veloce, eine Potenza, Rekord, Athena, Chorus, was auch immer? Das ist so, ja, also.
Ja, aber es ist, ja, es ist, wie sagt man, das ist, Liebe ist irrational und ich würde auch, ich habe einen italienischen Titanrahmen, da würde ich jetzt keine Shimano-Gruppe oder auch nichts Amerikanisches von SRAM irgendwie dran machen, obwohl die natürlich auch super funktionieren. Da gehört irgendwie die Camper-Gruppe dran und dann muss man halt gucken, wenn dann mal irgendwas ist, dann muss man es halt.
Das ist natürlich ein Argument, dass das Komplettpaket dann auch nationenrein ist, sage ich mal.
Ja, also ich weiß nicht, das ist irgendwie so. Schon. Also wenn ich irgendwo mal im Lotto gewinne und könnte mir mein Traumrad zusammenstellen und es wäre ein Italiener, dann würde ich da auch eine Camper-Gruppe dran haben wollen. Also einfach, um das Ganze komplett zu machen.
Wobei das ja nicht mehr selbstverständlich ist, wenn man sich anguckt, die ganzen italienischen Marken, die jetzt eben die Profiteams ausrüsten, da ist mehrheitlich Shimano an den italienischen Rädern. Und ich glaube, Campagnolo ist ja vor allen Dingen bei Ridley und bei BMC, bei den AG Désert Teammaschinen und bei denen von Lotto.
Fährt nicht UAE mit Colnago fahren, auch noch italienisch, gell?
Ja, und dann UAE und wer ist es? Cofidis. Cofidis ist auch, wo fahren die drauf? Doch, die haben sogar auch die Rosa. Ja, genau. Aber halt schon, jetzt Bianchi oder wie sie alle heißen, die da noch, Villiers, die im Peloton da rumfahren, ist alles Pinarello, alles Shimano ausgestattet. Tja.
Ja, da kann man ja nochmal die Anekdote einwerfen, dass, glaube ich, hier war es Lance Armstrong, der erste war, der die Tour auf Shimano gewonnen hat. Also damals.
Ja.
Geht ja mittlerweile nicht mehr, aber vorher, glaube ich, war es echt durchgängig. Nur Camper.
Ich wollte gerade sagen, ja, sind wir wieder bei den Ergebnislisten, die auch bei der Tour korrigiert werden mussten.
Genau.
Tja.
Oh. Dann bleibt nur noch eins zu sagen, auf nach Italien.
Auf nach Italien, ja, tatsächlich. Nee,
ich meine, unsere Leser-Zuhörer haben ja sicherlich auch ihre Meinung zu, darf es ein bisschen Camper sein oder Erfahrungen gemacht.
Ja, oder auch wenn es das Gegenteil ist, wenn die Meinung lautet, geht mir weg mit diesem ganzen Italien-Fimmel, ich will auf was ganz anderem sitzen. Ja,
schreibt uns. Die haben aber dann jetzt an dieser Stelle schon sehr lange durchgehalten.
Die hätten an dieser Stelle extrem lange
durchgehalten. Ihr seid jetzt erlöst.
Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Podcast und schreibt uns gerne, was für andere Themenvorschläge ihr habt, und zwar an podcast@roadbike.de und ihr könnt es natürlich auch auf den sozialen Netzwerken eure Meinung kundtun. Folgt uns gerne bei Instagram, Twitter oder Facebook und an dieser Stelle sei auch nochmal verwiesen auf die nächste Ausgabe von Roadbike, nämlich Ausgabe 6 2021, die am 12. Mai erscheint, mit einem Italien-Special, wo ganz viel Italien drin ist. Giro d'Italia, Radsport-Historie, Radtest. Erik, Kollege Erik, hat sich über die italienische Küche ausgelassen.
Hergemacht.
Und genau. Lecker. Von daher, genau.
Kriege ich gleich schon wieder Hunger.
Dann entlassen wir Erik in eine verspätete Mittagspause und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.